Vielen Dank. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir danken dir ganz herzlich, dass wir dich kennen dürfen, dass du uns in deine Nachfolge und auch in deinen Dienst gerufen hast. Danke, dass du ein lebendiger Gott bist, der auch heute noch zu uns redet durch sein Wort. Und wir bitten dich, dass, wenn wir uns heute wieder mit der Bergpredigt beschäftigen, dass du auch zu unseren Herzen redest heute Abend. Amen. Heute beschäftigen wir uns in der Reihe zur Bergpredigt mit dem ersten Teil der sogenannten Antithesen der Bergpredigt. Wir finden die in Matthäus 5, die Verse 21 bis 48. Matthäus 5, die Verse 21 bis 48. Und wie gesagt, wir schauen uns heute den ersten Teil davon an. Diesen Abschnitt nennt man häufig Antithesen der Bergpredigt deshalb, weil immer wieder diese Redewendung vorkommt: Ihr aber habt gehört, ich aber sage euch. Deshalb nennt man das Antithesen, aber im Grunde genommen ist es gar kein so guter Ausdruck, die Antithesen der Bergpredigt. Weil Jesus ja nicht sagt, das, was ihr gehört habt, das ist veraltet, das hat keine Gültigkeit mehr. Zum Beispiel, ihr habt gehört, ihr sollt nicht töten. Also das hat nach wie vor Gültigkeit. Jesus stellt da keine Antithese auf, sondern Jesus präzisiert genau, was damit gemeint ist. Jesus als der von Gott gesandte Messias, als der Retter, als der Herr, als der wahre Prophet, er gibt uns die rechte Auslegung, was eigentlich mit diesem Gesetzeswort, du sollst nicht töten, gemeint ist. Also Jesus verbessert nicht das Gesetz, sondern Jesus legt das Gesetz in geistlicher, in göttlicher Weise aus, so dass es nicht einfach das Gesetz toter Buchstabe ist, gesetzlich, sondern dass es lebendiges Wort Gottes ist. Jesus legt das Gesetz nicht aus, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten das getan haben, nämlich den toten Buchstaben, sondern Jesus legt uns das Gesetz aus der Perspektive des vollkommenen Willen Gottes aus, sodass wir jetzt in vollkommener Weise den Willen Gottes erkennen können. Also, wie gesagt, wir haben hier es nicht mit Antithesen zu tun, sondern mit Präzisierungen, weil Jesus uns den vollkommenen Willen Gottes sagt. Und jetzt lesen wir Matthäus 5, die Verse 21 bis 26. Da sagt Jesus: Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Übrigens mit den Alten, das ist ein ehrwürdiger Ausdruck. Nicht so wie bei uns heute, der Alter und so, wo das ein bisschen alt, sondern das ist ein ehrwürdiger Ausdruck. Und gemeint ist da wohl die Generation, die zur Zeit von Mose gelebt hat. Aber dann haben die Juden ja auch immer über die Väter und so weiter die Weisungen Gottes ihren Kindern weitergegeben. Also, ihr habt gesagt, dass den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Im Gesetz, da steht ja, wer tötet, der muss auch getötet werden. Kann man in den 5 Büchern Mosen nachlesen. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, Raka, das bedeutet so viel wie Nichtsnutz, Hohlkopf, das ist ein verächtlicher Ausdruck, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, das ist nochmal eine Steigerung von Raka, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Sprich, Jesus macht hier deutlich, der macht sich genauso schuldig wie du sollst nicht töten. Das ist dem eigentlich gleichgestellt. Jesus führt weiter aus: Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, So lass deine Gabe dort vor dem Altar und gehe zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und opfere deine Gabe. Sei deinem Widersacher bald geneigt, während du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit der Widersacher dich nicht etwa dem Richter ausliefert und der Richter dich dem Gerichtsdiener übergibt und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du den letzten Groschen bezahlt hast. Als ich in meinen Teenagerjahren war und hier diesen Bibelabschnitt, die Bergpredigt, gelesen habe, da hat mir das immer sehr viel zu schaffen gemacht. Warum? Ich hatte Geschwister, habe die immer noch, einen Bruder, Schwestern. Und wie oft habe ich da doch auch den Dinge gesagt, ja, die kommen dem ähnlich da, du Dummkopf oder so. Also wir kennen das. Und das Gebot, du sollst nicht töten, das hatte ich da bisher gut eingehalten, immer noch. Aber wenn man seine Mundwerk nicht im Griff hat, da macht Jesus deutlich, im Grunde genommen hat man dann in ganz gleicher Weise das göttliche Gericht verdient. Übrigens für die Pharisäer, die hatten ja auch alle nicht getötet und so. Aber was die, wahrscheinlich haben sie gemerkt, ja, da sind wir auch schuldig geworden. Im Grunde genommen muss anhand von dem jeder Mensch erkennen, ich bin nicht unschuldig vor Gott, ich habe eigentlich das göttliche Gericht verdient. Und genauso habe ich das damals immer verstanden, Jesus verschärft hier das göttliche Gebot, du sollst nicht töten. Ich habe das immer so als Verschärfung vom göttlichen Gebot verstanden und das ging nicht nur mir so in der Kirchengeschichte, das sehen wir eigentlich, dass es oftmals der Fall war, dass man das Evangelium, gerade wenn man die Bergpredigt liest, dass man das Evangelium, die Botschaft von Jesus, nicht einfach als gute Nachricht verstanden hat, als eine befreiende Botschaft, sondern als eine bedrückende Botschaft, als eine Verschärfung des Gesetzes, etwas, wo uns zusätzlich noch eine Last auflegt. Doch das wäre jetzt das Evangelium und auch die Bergpredigt falsch verstanden, wenn wir das einfach nur als zweites Gesetz verstehen würden, wo uns noch zusätzlich niederdrückt. Um das rechte Verständnis zu haben, wie hier gerade auch diese Präzisierungen vom Gesetz, die Auslegung vom göttlichen Willen, wie wir die zu verstehen haben, ist es ganz wichtig, dass wir den Rahmen anschauen, in dem das drinsteht. Der Rahmen, also vor Vers 21 und dann am Schluss von diesen Präzisierung in Vers 48, da lesen wir zunächst Vers 20, da sagt Jesus, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und der Pharisäer nicht geht, ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Also das, was wir hier vorhin gelesen haben, da geht es um eine bessere Gerechtigkeit wie die von den Pharisäern und Schriftgelehrten, die wir brauchen, um in das Himmelreich zu kommen. Und Jesus zeigt hier ganz praktisch, was das bedeutet, diese bessere Gerechtigkeit zu haben. Und dann lesen wir noch Vers 48 von Kapitel 5. Da steht: Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Jesus zeigt hier also auf, dass es ihm nicht darum geht, einfach nur das alttestamentliche Gesetz zu haben und das alttestamentliche Gesetz zu verschärfen, sondern Jesus zeigt uns hier auf, wir brauchen eine göttliche Gerechtigkeit. Und wir wissen, wie wir diese göttliche Gerechtigkeit bekommen. Die bekommen wir durch den Glauben an Jesus Christus, indem wir Jesus als unseren Erlöser und unseren Herrn annehmen. Es ist ja so, wenn wir Jesus, der für unsere Sünden gestorben ist, unsere Sünden bekennen, dann vergibt er uns all unsere Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Dann sind wir gerecht vor Gott. Und in der Theologie, da hat man das oft auch mit der forensischen Gerechtigkeit bezeichnet. Forensisch, das ist ja vom Gerichtshof. Das ist so, wie wenn da ein Richter ist. Wir haben da ein Delikt begangen und uns wird eine Geldbuße aufgebrummt und wir sind mittellos und können die Geldbuße nicht bezahlen. Und jetzt ist da der Richter und der sagt, und ich bezahle für dich deine Schuld. Das Gerichtsurteil steht fest, daran kann ich nichts rütteln, aber ich bezahle deine Schuld. Und dann sind wir vor Gesetzes wegen wieder frei von unserer Schuld, weil unsere Schuld gezahlt ist. Und so ist es mit unserer Schuld, die wir vor Gott haben. Jesus hat dafür am Kreuz bezahlt, und indem wir Vergebung von den Sünden von Jesus bekommen haben, weil er die Strafe für uns getragen hat. Das nennt man die forensische Gerechtigkeit. Aber jetzt wissen wir, ist es nicht nur so, dass wir durch den Glauben an Jesus gerechtfertigt werden und vor Gott gerecht sind. Das ist der eine Teil von der Gerechtigkeit Gottes. Aber zugleich ist es auch so, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus den Heiligen Geist bekommen haben. Jesus wohnt durch den Heiligen Geist in unseren Herzen. Und wir können durch Jesus Christus ein verändertes Leben führen. Und dazu werden wir ja so oft auch im Neuen Testament immer wieder aufgefordert, legt den alten Menschen ab, zieht den neuen an. Es geht darum, dass wir Jesus Christus Raum geben in unserem Leben. Durch Jesus können wir in der Kraft des Heiligen Geistes ein Leben führen, was dem Willen Gottes entspricht, dass Gott wohlgefällig ist. Und darum geht's auch hier in diesen sogenannten Antithesen oder in diesen Präzisierungen. Es geht hier letztlich um die Frage, wie sieht ein Leben nach dem Willen Gottes aus? Wie sieht ein Leben aus, in dem der Herr Jesus als Herr von uns regiert? Also nicht nur, wie sieht das aus, wenn wir pro forma den Herrn Jesus als Herrn anerkennen, so ein Lippenbekenntnis, nein, sondern darum, wie sieht es aus, wenn Jesus tatsächlich in Tat und Wahrheit als Herr in unserem Leben regiert. Ganz klar, zu so einem Leben gehört, dass wir Gottes Gebote beachten. Du sollst nicht töten. Ja, wir haben das alles gehalten, zum Glück. Die meisten Menschen in unserer Gesellschaft haben das gehalten, aber schon, wenn man ein bisschen weitergeht, Abtreibung auch zur Du sollst nicht töten zählt. Und das machen wir. Da sieht es nicht mehr ganz so gut aus bei allen Menschen in unserer Gesellschaft. Aber ein Leben nach dem Willen Gottes geht darüber hinaus, über den bloßen wörtlichen Sinn von Du sollst nicht töten. Wo Jesus als unser Herr regiert und wir lassen zu 100% Jesus als Herr über unser Leben regieren, da zeigt sich das auch darin, dass wir nicht über unsere Mitmenschen negativ denken oder reden. Wir beschimpfen sie nicht. Warum? Weil das nicht dem Geist vom Herrn Jesus entspricht. Und da müssen wir uns immer wieder die Frage stellen, wie sieht das in meinem Leben ganz persönlich aus? Was rede ich, was denke ich über meinen Bruder, über meine Schwester, über meinen Nächsten? Da müssen wir sagen, ja, da hat es Dinge gegeben, die sind nicht so gut. Und da gibt es Dinge, die müssen wieder bereinigt werden. Und wo uns solche Dinge in den Sinn kommen, da lasst uns die bereinigen. Da lasst uns auf der einen Seite uns bei unseren Mitmenschen entschuldigen. Entschuldigung, bitte vergib du mir, dass ich dich mit meinen Worten verletzt habe. Aber dann bitten wir auch Gott um Entschuldigung, um Vergebung und dürfen dann wieder Reinigung erfahren. So wie es in 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Jesus stellt unsere Gerechtigkeit wieder her. Und auf diese Gerechtigkeit, die Jesus uns gibt, sind wir immer wieder angewiesen, um vor Gott gerecht dazustehen. Jesus vertieft hier in den Versen 23 bis 25 den Gedanken, was es bedeutet, im Willen Gottes zu leben. Da sagt Jesus nämlich, wenn ihr im Willen Gottes lebt, dann macht ihr nicht einfach nur den äußeren Gottesdienst. Er redet hier, wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst. Da geht es letztendlich um den äußeren Gottesdienst. Wir bringen jetzt nicht mehr so ein Opfertier irgendwie zum Altar oder so, aber wir leben auch einen äußeren Gottesdienst. Und der äußere Gottesdienst, der ist auch etwas Wichtiges für unser Leben, auch für unser gemeinschaftliches Leben. Zum Beispiel der treue Gottesdienstbesuch, dass wir in die Gebetsstunde gehen. Und jetzt können wir ganz gute äußere Gottesdiener sein. Wir gehen ganz treu und regelmäßig in den Gottesdienst, treu und regelmäßig in die Gebetsstunde. Wir geben treu und regelmäßig unseren Zehnten in die Gemeinde. Wir nehmen ganz pflichtbewusst unsere Dienste, die wir in der Gemeinde haben, wahr und so weiter und so fort. Aber gleichzeitig haben wir vielleicht einen Bruder oder eine Schwester oder einen Nächsten, einen Mitmenschen, an dem sind wir schuldig geworden. Manchmal ist es auch so, dass wir einen Mitmenschen haben, wo wir denken, ich bin ja gar nicht schuldig geworden. Aber der hat trotzdem etwas gegen mich. Es steht hier ganz interessant, in Vers 23, und wenn du deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hast, da steht nicht, und du bist vor deinem Bruder schuldig geworden, sondern dein Bruder hat etwas gegen dich. Es kann sein, dass irgendjemand was gegen uns hat und wir wissen davon. Dann ist es unsere Sache, zu ihm hinzugehen und versuchen, das zu bereinigen, uns zu versöhnen. Und jetzt steht hier noch was, oder etwas steht hier nicht. Hier steht nicht, und dann warte darauf, bis dein Bruder endlich zu dir kommt und dich um Vergebung bittet oder dieses Problem von sich aus anspricht. Nein, wir selbst werden aufgefordert, den ersten Schritt zu tun. Das ist ein biblisches Prinzip. Wir erkennen, da ist eine Sache nicht im Reinen. Da muss etwas bereinigt werden, da muss etwas versöhnt werden. Da sind wir selber aufgefordert, den ersten Schritt zu tun. Nicht zu warten, bis der andere endlich den ersten Schritt tut und da auf Knien angekloppt kommt und sagt, bitte vergib du mir. Warum ist das so? Das ist so, weil wir den Herrn Jesus als Vorbild haben. Und weil wir den Herrn Jesus als unseren Herrn haben, der auch in unseren Herzen regiert, beziehungsweise regieren soll. Und wie hat Jesus bei uns die Versöhnung hergestellt? In Römer 5, Vers 8, da heißt es, Gott erweist seine Liebe darin, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Also Jesus, Gott selber, hat die Initiative ergriffen. Er hat den ersten Schritt gemacht. Und genau so soll das auch bei uns sein. Das ist der vollkommene Wille Gottes für dein, für mein Leben, dass wo Unfrieden herrscht, dass wir dort den ersten Schritt zur Versöhnung machen. Dort, wo wir uns bewusst sind, da ist Unfrieden mit unseren Mitmenschen. Und wo wir das nicht tun, da ist unser Leben eine Heuchelei. Da können wir noch so schön in den Gottesdienst gehen, in die Gebetsstunde gehen und so weiter, wo wir nicht auch in Tat und Wahrheit Jesus an erste Stelle setzen und tun, was er sagt. Bemüht sind, auch den Frieden mit unseren Mitmenschen zu leben, dann ist das Heuchelei. Klar, nicht immer ist es möglich, mit allen Menschen in Frieden zu leben. Aber Paulus sagt, so viel an euch liegt. Wir können den ersten Schritt machen und wenn die Menschen dann Mitmenschen nicht darauf einsteigen, dann können wir sagen, wir haben unseren Schritt gemacht. Aber dieser Schritt, der ist notwendig, dass wir den machen. So viel an euch liegt, haltet Frieden mit jedermann. Wir wollen weiterfahren in Vers 27 zu der zweiten Präzisierung vom Gesetz kommen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Es ist euch auch gesagt, wer sich von einer Frau scheidet, der gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, ausgenommen wegen der Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Gottes Wille für Eheleute ist, dass sie eine glückliche Ehe führen. Und dass sie die Ehe auch heilig halten. Eine Ehe, das muss man heute leider tragischerweise sagen, ist ganz klar von der Bibel gesehen eine Ehe zwischen Mann und Frau, egal was die Politik das sagt und die Gesetzgebung sagt und so weiter. Das ist ganz eine deutliche Sache von der Bibel her. Und jetzt bedeutet eine glückliche Ehe zu führen nicht einfach das Gebot zu beherzigen, du sollst nicht Ehe brechen, sondern das geht darüber hinaus. Das geht darüber hinaus. Jesus macht deutlich, dass wenn ein Mann schon in Gedanken die Ehe bricht, und das gilt auch für die Frau, wenn man da jemand anders hinterher schaut und da ist bereits dieses Gebot gebrochen worden, nämlich in Gedanken, im Herzen. Und dann ist das bereits Sünde und man ist des Gerichtes Gottes schuldig. Man ist des Gerichtes Gottes schuldig. Und das ist eine große Sache, was Jesus hier sagt, weil ich vermute, dass es keinen Menschen gibt, der sagt, ja, auch so in den gedanklichen Sachen und so, stehe ich unschuldig da. Jeder ist eigentlich schuldig geworden, auch in diesem Gebot. Ich freue mich für jeden, der sagen kann, ja, bei mir gilt es nicht so, ich bin da unschuldig. Aber ich lasse das mal dahingestellt sein. Jesus sagt jetzt weiter, wenn er einem das Auge oder sonst ein Glied am Körper einem Anstoß gibt zur Sünde, dann ist es besser, man reißt dieses Glied aus und das geht verloren, als dass das der ganze Leib verloren geht in der Hölle. Jesus sagt das nicht, weil wir das genauso wortwörtlich in die Tat umsetzen sollen, sondern Jesus sagt das, um seinen Jüngern klarzumachen, wie groß der Ernst von der Sünde ist. Wie groß der Ernst vom göttlichen Gericht ist. Wir leben in einer Zeit, in der die Ehrfurcht vor Gott, vor dem lebendigen Gott, verloren gegangen ist. Wir leben in einer Zeit und Gesellschaft, wo der große Ernst von der Sünde und der große Ernst vom göttlichen Gericht kaum noch im Bewusstsein der Menschen ist und mit dem man sich kaum noch auseinandersetzt. Und wir leben auch in einer Zeit, wo die Heiligkeit von der ehelichen Beziehung, von der ehelichen Verbindung immer mehr ins Hintertreffen gerät. Und umso wichtiger ist es gerade für uns als Gläubige. Und die Bergpredigt, daran erinnere ich gerne nochmal, ist ja eine Jüngerrede, eine Rede von Jesus an seine Nachfolger, zu denen auch wir gehören. Und umso wichtiger ist es, dass wir als Gläubige uns der Ernst der Sünde und dem Ernst des göttlichen Gerichts bewusst sind. Aber als Gläubige, da lasst uns auch in vorbildlicher Weise unsere Ehen heilig halten, wenn wir denn verheiratet sind. Warum ist das so zentral wichtig, dass wir unsere Ehen heilig halten? Das ist deshalb so zentral wichtig, weil die Ehe ein Bild für die göttliche Verbindung von Christus und der Gemeinde ist. Das ist etwas Heiliges. Und genauso wollen wir auch unsere Ehen heilig halten, weil die Ehe ein Abbild ist für die Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Das lesen wir ja in Epheser 5. Was umfasst denn das, die Ehe heilig halten? Das umfasst ganz klar, dass man nicht fremd geht. Aber das umfasst auch, dass man seinem Ehepartner mit den Augen und mit seinen Gedanken treu bleibt. Und wahrscheinlich sind da die selbst von uns konservativ Gläubigen alle schon in irgendeiner Weise schuldig geworden. Was umfasst das weiter, die Ehe heilig halten? Das bedeutet, Jesus macht es hier deutlich, dass Scheidung nicht im Einklang mit dem Willen Gottes zu bringen ist. Wenn Jesus die Scheidung hier erlaubt, dann nur, wenn der Ehepartner fremd geht. Es ist ja so, wenn der Ehepartner fremd geht, dann ist es eine schwierige Sache. Es gibt den Weg der Versöhnung, aber wenn der Ehepartner ständig fremd geht und nicht bereit ist, es zu lassen, da ist dann die Scheidung ein Schutz von der göttlichen Ordnung, ein Schutz von der heiligen Institution, von der Ehe. Achten wir mal drauf, wenn wir als Gläubige auch ständig, jetzt geistlich gesehen, fremd gehen, wenn wir neben Gott, neben Jesus noch andere Götter haben, also das gibt auch eine Scheidung. Das ist nicht vereinbar mit dem Glauben. Und da muss dem muss der Riegel geschoben werden. Da muss deutlich gemacht werden, so geht das nicht. Und deshalb ist bei Unzucht die Scheidung erlaubt. Oder je nachdem, wenn man nicht lassen will, ist es sogar sehr ratsam, weil das ein Schutz von der Heiligkeit der Ehe ist. Das wollen wir im Auge haben. Man kann nicht eine Ehe eingehen und dann so leben, wie man will, denn die Ehe ist etwas Heiliges. Und jetzt angenommen, der Partner ist fremdgegangen, es kommt zur Scheidung, ja, darf man dann wieder heiraten? Wie sieht es aus? Ist ja ein berechtigter Grund da gewesen. Übrigens, die Bibel kennt zwei berechtigte Gründe für die Scheidung. Einmal Unzucht, wie es hier steht, und zum anderen in 1. Korinther 7, wenn man einen ungläubigen Ehepartner hat, also man soll ja einen Gläubigen heiraten, wenn man selber gläubig ist, aber wenn jetzt zwei Ungläubige sind, der eine Ehepartner kommt zum Glauben und der andere, der sieht es gar nicht mit dem Glauben und der will sich scheiden lassen, der ungläubige Ehepartner, dann ist die Scheidung auch erlaubt von der Bibel. Und wie sieht das jetzt aus? Ein berechtigter Grund zur Scheidung, darf man wieder heiraten? Jesus sagt hier, wer eine Geschiedene heiratet, macht, dass sie die Ehe bricht. Das heißt, bei der Wiederheirat, da tut man so oder so Schuld auf sich laden. Egal wie die Umstände von der Wiederheirat sind, man wird bei einer Wiederheirat schuldig. Also ich finde, da ist die Bibel ganz klar und wir können nicht sagen, weil mein Partner untreu geworden ist, bin ich berechtigt, auch untreu zu werden und so. Der sündigt, also darf ich auch. Nee, das ist Kindergarten. Aber das ist nicht, wie man sich als Jünger von Jesus verhält. Eine Ausnahme gibt's, wo man nicht schuldig wird bei der Wiederheirat. Wenn der Ehepartner stirbt, dann ist man frei, wieder zu heiraten, weil der Ehepartner ist ja gestorben. Also, wir sehen, was die Bibel zur Wiederheirat sagt, da lädt man ganz klar Schuld auf sich. Aber jetzt ist mir noch etwas ganz wichtig bei diesen klaren Worten. Neben diesen klaren Worten ist es mir ein großes Anliegen, dass wir nicht verurteilende Menschen sind, sondern barmherzige Menschen. Warum? Wir wissen von uns allen, wir sind selber schuldig geworden. Vor dem lebendigen Gott. Wir haben Dinge getan, sei es in Gedanken oder in der Tat, da haben wir das göttliche Gericht verdient. Dasselbe Urteil wie ein Ehebrecher, dasselbe Urteil wie ein Mörder. Wir sind auf die Barmherzigkeit, auf die Vergebung von Jesus Christus angewiesen. Und wenn jetzt Menschen in einer schwierigen Situation doch auch durch eine Tat Schuld auf sich laden. Da wollen wir dran denken. Und Gott kann auch ihnen vergeben. Und Gott will auch ihnen vergeben. Und da wollen wir nicht einfach nur mit dem pharisäischen Finger auf die anderen Menschen zeigen, oh, und das ist böse und wie schlimm und die halten ja die heilige Ehe überhaupt nicht heilig, sondern wir wollen ein barmherziges Herz haben. Und nicht verurteilend ständig nur auf die anderen zeigen. Nämlich, wir sind auch nur durch Gottes Barmherzigkeit gerechtfertigt und nicht, weil wir so super gut gelebt haben. Und jetzt ist mir noch etwas wichtig, gerade in dem Zusammenhang mit der Ehe, wo hier angesprochen ist, nämlich, dass wir die Ehe heilig halten, bedeutet auch, dass wir die Ehe nach dem Willen Gottes führen. Dass Gottes gute Gedanken mit der Ehe auch zum Tragen kommen. Dass Gottes Gerechtigkeit Raum hat, auch in unseren Ehen. Und wenn die Gerechtigkeit Gottes Raum hat in unseren Ehen, da hat das immer auch ganz praktische Auswirkungen. Und was für praktische Auswirkungen? Das hat die praktische Auswirkung, dass die Liebe Gottes sichtbar wird in der Ehe. Wie wird die Liebe Gottes sichtbar in der Ehe? Die wird dadurch sichtbar, dass wir das Anspruchsdenken an den anderen kreuzigen. Nicht mehr das Anspruchsdenken an den anderen beherrscht unsere Ehegestaltung, sondern das Denken, wie kann ich meinem Ehepartner etwas Gutes tun? Also ich möchte das nochmal anders ausdrücken. In unseren Köpfen, da machen wir also keine Mängelliste. Mein Ehepartner, der sollte mal wieder die Socken richtig aufräumen. Oder mein Ehepartner sollte das Essen rechtzeitig auf dem Tisch haben und nicht verspätet, wenn ich da von der Arbeit heimkomme. Oder mein Mann sollte mir mal wieder neue Blumen schenken oder so. Also wir machen in unseren Köpfen keine Mängelliste, das stimmt alles mit meinem Ehepartner nicht. Sondern wir machen in unseren Köpfen eine To-Do-Liste, was wir alles selber tun sollten. Zum Beispiel, ich könnte meinem Ehepartner mal wieder mit einem schönen Ausgang überraschen. Ich organisiere da irgendetwas, sage, er sollte sich da den Termin frei haben und dann tue ich ihn überraschen. Oder ich nehme mir vor, meine Agenda nicht ganz so voll zu stopfen, wie ich es in den letzten Wochen gehabt habe, sondern dass ich Zeit auch habe für meinen Ehepartner, für einen Spaziergang und einfach mal wieder zum Gesprächler oder so. Oder meinem Ehepartner zuliebe, da schaue ich, dass ich mich auch attraktiv für ihn kleide. Es ist wichtig, dass man sich attraktiv für den Ehepartner kleidet, nicht für irgendwelche andere Leute, aber doch auch attraktiv für den Ehepartner. Und also ihr versteht das. Die Ehe heilig halten bedeutet im Kopf keine Mängelliste vom Ehepartner machen, sondern für sich selber eine To-Do-Liste. Weil so kommt die Liebe Gottes in unseren Ehen zum Tragen. Die Ehe heilig halten bedeutet aber auch, dass wir Gott selbst ins Zentrum unseres Ehelebens immer wieder stellen. Gemeinsame Gebetszeiten, gemeinsames Hören auf das Wort Gottes. Ich weiß, es ist nicht immer einfach, die Zeit dafür zu haben. Manchmal, da gibt es einfach so viel zu tun. Hier eine Sitzung, da ein Termin und dann hat die Frau auch noch Termine und Sitzungen und so. Und da ist etwas ganz wichtig, dass man sich auch die Zeit immer wieder versucht rauszunehmen. Dass man dann in seine Agenda geht und es kann sein, dass man es merkt, hey, ich habe ja mit meiner Frau oder mit meinem Mann gar nicht mehr so viel gebetet oder nicht mehr so viel die Bibel gelesen. Und jetzt wäre es Zeit, doch da auch wieder einen Termin zu finden. Und dann, wenn man gefallen ist, wenn das irgendwie untergegangen ist, das kann passieren, dass man aufsteht und dann einfach die Agenda durchforstet und was kann ich vielleicht streichen. Übrigens, für die Gemeindearbeit, da ist mir das ganz wichtig. Wenn Eheleute in der Gemeinde so engagiert sind, dass sie gar nicht mehr Zeit haben, miteinander auch geistliche Zeiten zu verbringen, das ist mir lieber, dass sie ein bisschen ihr Engagement in der Gemeinde zurückfahren, dafür auch Zeit haben als Ehepaar für die gemeinsamen geistlichen Zeiten mehr. Warum ist das so wichtig? Das ist deshalb so wichtig, weil wenn man nicht mehr als Ehepaar miteinander betet, da hat man dann irgendwann Eheseelsorge. Dann sollte man irgendwann in die Eheseelsorge. Und ich habe es lieber, wenn die Ehen gut laufen, wie dass man dann in die Eheseelsorge kommt. Aber ich habe es lieber, dass man in die Eheseelsorge geht, wie dass da irgendwie sowas rumseucht. Weil das ist ganz gefährlich. Und wenn man dann nämlich wieder in die Eheseelsorge geht oder wenn man selber auf die Reihe kriegt, dass man wieder miteinander betet und in der Bibel liest und gemeinsam auch ein geistliches Leben führt und eine geistlich kraftvolle Ehe lebt, dann hat man nämlich auch die geistliche Kraft, gemeinsame Ziele zu verwirklichen. Dann kann man ein Segen sein. Jesus im Zentrum der Ehe haben bedeutet einmal die geistliche Zeit miteinander als Ehepaar auch immer wieder führen, aber sich dann auch Gedanken machen und wie können wir als Ehepaar zum Segen uns brauchen lassen von Gott in der Reich Gottes Arbeit. Sei es in der Gemeinde, sei es in einem Missionswerk oder sonst irgendwie. Das ist mir ein großes Anliegen. Die Ehe ist etwas ganz Besonderes. Und unsere Ehen, die lasst uns nach dem Willen Gottes führen. Das sind wir alle herausgefordert, die wir in einer Ehebeziehung stehen. Und die ihr in keiner Ehebeziehung steht, ihr dürft gern für uns beten, weil eine Ehe führen, das bringt immer auch Herausforderungen mit sich. Und wir wollen den Herrn Jesus ins Zentrum stellen von unserem Leben, auch ins Zentrum von unseren Ehen, damit er uns zum möglichst großen Segen auch gebrauchen kann. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich, dass wir nicht aus eigener Kraft selber gerecht leben müssen, sondern du bist für unsere Sünden gestorben. Wir sind so vielfältig schuldig geworden an dir. Und wir danken dir für das Kreuz, für deine Erlösung, dass du uns gerecht gemacht hast vor dem heiligen und gerechten Gott. Herr Jesus, wir danken dir aber auch, dass du durch deinen Geist in uns lebst und uns hilfst, ein verändertes Leben zu führen. Du weißt aber auch, wo wir herausgefordert sind, dir Raum zu geben und wo wir vielleicht Schritte unternehmen müssen. Danke, dass du uns dabei hilfst, dass deine Gerechtigkeit auch zutage tritt. Einmal in der Gemeinschaft mit unseren Mitmenschen, aber besonders auch in unseren Ehen. Danke, dass du uns dabei hilfst. Amen.